The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. September. Die gute Nachricht zuerst. Die Nacht in Europa war ruhig. An der NATO-Außengrenze in Polen gab es, Stand jetzt, 5.30 Uhr, keinerlei militärische Bewegung. Keine Drohnen, keine Militärflugzeuge. Immerhin. Diese Nachricht von der Nicht-Nachricht, wenn wir so wollen, ist ja deutlich besser als das Szenario, das uns gestern Morgen erwartete.
Wir schauen nach Polen, denn dort hat man nach eigenen Angaben russische Drohnen über dem Staatsgebiet abgeschossen. Das polnische Militärkommando teilte mit, man suche jetzt nach den Drohnen. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.
So wurde die Welt am Mittwochmorgen geweckt. Russische Drohnen über Polen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldete das polnische Militär 19 Verletzungen des eigenen Luftraums. Mehrere Drohnen wurden von in Polen stationierten Kampfjets abgeschossen. Die Flugkörper waren teilweise hunderte Kilometer tief ins Landesinnere vorgedrungen. Mittlerweile wurden 16 dieser Militärdrohnen geborgen. NATO-Chef Mark Rutte nannte die Drohnen im polnischen Luftraum gestern, Zitat, absolut rücksichtslos und absolut gefährlich. An Putin die ganz klare Botschaft.
To Putin, I mean, my message is clear. Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war, which he is now basically mounting on innocent civilians and civilian infrastructure. Stop violating allied airspace and know that we stand ready. That we are vigilant and that we will defend every inch of NATO territory.
Schluss mit dem Krieg, Schluss mit dem Quälen von Zivilisten, Schluss mit dem Vordringen in den Luftraum alliierter Staaten. Man halte sich bereit und werde, so sagt es Rutte, jeden Zentimeter NATO-Gebiet verteidigen. Dass die russischen Drohnen eigentlich in der Ukraine hätten landen sollen und sich nur nach Polen verirrt haben, das kann man Stand heute Morgen ausschließen. Zumindest sagte das auch unser Verteidigungsminister Boris Pistorius gestern im Bundestag.
Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen. Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können.
Immerhin also diese Provokation der NATO durch Putin, was ja nichts anderes bedeutet, als mit dem Szenario eines großen europäischen Krieges zu spielen, das ging heute Nacht nicht weiter. Die Welt ist heute Nacht keine friedlichere geworden, aber der Unfriede in Europa zumindest hat sich nicht ausgebreitet. Tja, das war's dann allerdings auch mit den guten Nachrichten von heute Morgen oder von heute Nacht. Die schwierigen Nachrichten kommen aus den USA. Gestern Mittag, 12.10 Uhr Ortszeit im US-Bundesstaat Utah, wurde der 31-jährige rechtskonservative Aktivist Charlie Kirk bei einer Veranstaltung erschossen.
Oh my God.
Der Mann war Familienvater. Er war ein beliebter Podcaster, er war Aktivist für Trump und für das Recht auf Schusswaffen, das in den USA bekanntermaßen in der Verfassung verankert ist. Charlie Kirk war das junge Gesicht der Trump-Revolution, ein sympathischer Scharfmacher, Zielgruppe junge Leute.
I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational.
Gestern dann fiel der tödliche Schuss auf ihn, abgefeuert von noch unklar.
We have breaking news to CNN. A source tells CNN that Trump ally and the founder of Turning Points USA, Charlie Kirk, was shot at an event on a college campus in Utah.
Trump ordnete eine Trauerbeflaggung an und veröffentlichte auf Truth Social ein 4-minütiges Video, in dem er sagt, niemand habe das Herz und die Jugend Amerikas besser verstanden als Charlie. Er machte die Rhetorik der radikalen Linken, so Trump, verantwortlich für das Attentat.
For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today.
Fazit: Der wackelige Friede an unserer Außengrenze hat gehalten. Aber die Polarisierung im Inneren des Westens hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die unfriedliche Gesellschaft, die sich ja so schwer damit tut, den Andersdenkenden zu ertragen, hat ein weiteres Opfer hervorgebracht. Hoffentlich ist das nicht der Auftakt zu einer Serie innenpolitischer Morde in den USA, sondern, das wäre für uns alle bekömmlicher, der Auftakt zum Innehalten. Rosa Luxemburg hat dazu eigentlich alles gesagt. Freiheit, sagte sie, ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Kukies war der Deutschlandchef von Goldman Sachs, war Staatssekretär und zuletzt Finanzminister der Ampelkoalition. Seinen besonderen Blick auf Europa hören wir gleich.
Selbst in dem europäischen Binnenmarkt, der formal keine Zölle hat, bestehen trotzdem erhebliche Handelshemmnisse.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, blickt auf den spannendsten Börsengang der Woche und David Bowies Leben wird jetzt in aller Ausführlichkeit gewürdigt. Deutschland, der kranke Mann Europa, so stand es 1999 im Economist. Danach kam die Reformagenda 2010. Und heute? Deutschland könnte einen Reformschub mal wieder gut gebrauchen. Die Wirtschaft stagniert, aber die Investoren am Kapitalmarkt, die mögen Europa trotz alledem. Die Börse? Sie boomt. Der Dollar erfällt gegenüber dem Euro. Der letzte Finanzminister der Ampel, also der Nachfolger von Christian Lindner, war Jörg Kukies. Kein Berufspolitiker, sondern ein Investmentbanker, ein international anerkannter Kapitalmarktexperte. Und er erklärt uns heute Morgen, warum die Investoren auf Europa fliegen und auch in Deutschland, in diesem Land, das wir so kritisch besprechen, auch hier im Podcast, in diesem Land gern ihre Gelder investieren. Auf der Pioneer Tour hat er uns gestern besucht. Sie hören die Langversion dieses sehr interessanten Gesprächs. Interessant, weil eine andere Perspektive eröffnet wird am Wochenende. Für Pioneers only. Einen Auszug aber gibt es jetzt, denn der Mann mit seinem ganz anderen Blick, deutlich positiver, der verdient unser Gehör. Und zwar jetzt. Einen schönen guten Tag, Jörg Kukies.
Guten Tag, Herr Steingart.
An unseriöse finanzielle Verhältnisse in Italien hatten wir uns gewöhnt. Jetzt kommt Frankreich dazu. Eingedenk der Tatsache, dass die politischen Klassen der verschiedenen Länder unwillig und vielleicht auch unfähig sind zum Sparen. Wie gefährlich ist diese Situation für das europäische Finanzsystem?
Ich würde erstes mal die Einschätzung zu Italien ein bisschen korrigieren. Italien hat ja natürlich einen sehr hohen Ausgangsschuldenstand gehabt durch Fehlentwicklungen in den 90er Jahren. Italien produziert aber immer noch einen Primärüberschuss. Das darf man ja nicht vergessen. Ein großer Teil der Defizite, die Italien immer noch macht, kommt aus der Vergangenheit.
So aber die Verschuldung in Italien ist nicht zurückgegangen, sondern die Verschuldung ist hoch und zwar ungefähr das Doppelte von dem, was wir uns mal vorgenommen hatten.
Das zeigt aber nur, dass es relativ leicht ist, von einem niedrigen Verschuldungsstand auf einen hohen zu kommen und erheblich schwieriger, vom hohen dann wieder runterzukommen, weil man natürlich kumulativ immer die Zinsen für die
schwieriger oder ist es unmöglich? Wir sehen ja gerade die Unmöglichkeit.
Unmöglich ist es nicht. Also es gibt ja Länder wie Belgien. Griechenland war mal über 200 und ist jetzt auch immer noch hoch, aber deutlich auf dem Weg zurück. Also es geht schon, aber es ist natürlich erheblich schwieriger.
Frankreich ist jetzt politisch, kann man sagen, implodiert. Die zigste Regierung, ich glaube die vierte innerhalb kürzester Zeit, an der Unfähigkeit, das zu tun, was eine Regierung jetzt tun müsste, zu sparen. Wie schauen Sie auf Frankreich?
Nee, implodiert würde ich nicht sagen. Wir haben ja sofort oder sehr schnell wieder einen neuen Premierminister ernannt. Also das heißt, das System funktioniert ja nach wie vor. Und wenn ich so mit Investoren spreche, jetzt in meiner Freizeit, wird ja durchaus auch honoriert, dass Frankreich viele der Strukturanpassungen, schwierigen wirtschaftlichen Reformen schon gemacht hat und die bestehen weiter. Wo es große Sorge im Markt gibt, wäre dann, wenn Frankreich jetzt viele der positiven Reformen, die gemacht wurden, zurückdrehen würde. Aber das steht ja nicht an.
Das heißt, die Finanzmärkte gucken wie auf Europa als eine Zone von Stabilität nach wie vor, würden Sie sagen, und auch eine Zone, in die sich das Investieren hinein lohnt?
Ich würde sagen Stabilität, aber auch erheblicher Reformbedarf. Also das höre ich immer wieder. Wir haben jetzt ein Jahr Draghi-Report. mit einer sehr guten Analyse dessen, was in Europa geändert werden muss und wie wir wieder Wachstumsimpulse in Europa kriegen, aber noch nicht wirklich die Umsetzung gesehen. Also es gibt, was positiv gesehen wird von vielen, was ich auch persönlich sehr positiv finde, ist die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten, alle sagen, Draghi-Report hat endlich mal den Mut gehabt, alle Notwendigkeiten aufzuzeigen. Aber bisher ist es nicht so, dass wir überflutet werden von einer Reformagenda, die auch tatsächlich das, was Herr Draghi geschrieben hat, in aller Konkretheit umsetzt. Also da gibt es immer noch Widerstände und Diskussionen. Und das wird auf jeden Fall, also da, das ist so der Gradmesser, an dem Europa jetzt gemessen wird. So gibt jetzt einen klaren Plan. Alle haben den Plan gelobt. Und die Frage, ob jetzt sehr viel Geld oder nicht so viel Geld nach Europa fließt, hängt sehr stark davon ab, wie stark und wie gut wir diese ganzen Reformvorschläge, die ja alle begrüßt haben, tatsächlich umgesetzt werden, wenn es schwierig wird.
Gut, das sind die realen Investitionen, über die wir jetzt gerade sprechen, die Realwirtschaft. An der Börse, muss man ja sagen, läuft es hervorragend, trotz aller Reformbedürftigkeiten, auch trotz des Krieges auf europäischem Boden. Ist den Märkten in ihrer Einschätzung hier zu trauen? Märkte wollen wir ja nicht heilig sprechen. Sie verfolgen seit Jahrzehnten die Märkte auch in ihren Irrtümern, die zum Teil grandios sind und dann in großen, wir nennen es dann platzt die Blase.
Menschen sind fehlbar, ja.
Menschen sind fehlbar, aber eben auch Märkte sind auch fehlbar. Also ist den Märkten hier zu trauen, wenn sie ein Zeitalter vorhersehen, in dem Freihandel nach wie vor möglich ist?
Naja, blind zu vertrauen nie, aber es ist ja auch nicht so, dass wir jemals den puren Freihandel hatten. Ja? Ich meine, Teil des Draghi-Reports, über den wir gesprochen haben, der IWF hat gerade eine sehr interessante Studie veröffentlicht, selbst in dem europäischen Binnenmarkt, der formal keine Zölle hat, bestehen trotzdem erhebliche Handelshemmnisse. Das heißt, wir reden ja nie über eine Welt, die mal perfekt war und in denen es keine Handelshemmnisse, keine Zölle, alles Freihandel war und die Welt sich jetzt in eine geändert hat, in der auf einmal überall Handelshemmnisse.
Das ist ja eines der großen Reserven Europas, diese Handelszölle innerhalb unseres Binnenmarktes.
Wir haben ja zwei große Reserven. Ja? Ich meine, wir haben Reserve Nummer eins, dass wir genau das tun, was uns der IWF, der Mario Draghi, Enrico Letta und viele andere kluge Menschen sagen, nämlich die inneren Handelshemmnisse abbauen. Und Möglichkeit zwei ist zu sagen, okay, wenn die USA höhere Zölle verhängt, gehen wir nach Indien und nach Südamerika und nach Indonesien und nach Malaysia und Thailand und überall Weltregionen, die noch schneller wachsen als die USA und in die wir auch ganz viel exportieren und reduzieren dort die Zölle, sodass wir netto vielleicht sogar trotz einer Zollerhöhung in den USA auf netto niedrigere Zölle mit der gesamten Welt kommen. Es ist sehr ermutigend, dass jetzt Mercosur zur Abstimmung gestellt wird und hoffentlich durchkommt. Aber das darf nicht davon ablenken, dass wir gerade mit vielen Staaten Asiens, die enorme Wachstumsraten haben und in die unsere Global Champions und unser Mittelstand und unsere Großkonzerne enorm viel exportieren, unheimlich Bedarf haben, auch dort Freihandelsabkommen abzuschließen. Und das ist was, wo es sehr positiv ist, dass der zuständige Kommissar Maroš Šefčovič da ja auch dahinter ist und das auch machen will. Aber die Diskussion innerhalb Europas ist ja auch nicht so klar, dass wir wirklich Europa in eine freihandelsorientierte globale Handelsmacht ausbauen wollen.
Aber das wäre Ihre Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Das wäre Ihre Empfehlung. Das sind die zwei Reservetanks sozusagen. Der Binnenmarkt, den wirklich zu einem Markt zu machen und das zweite ist, mit der ganzen Welt in Kommunikation zu treten, auch außerhalb Amerikas.
Ja, genau. Das wären aus meiner Sicht enorm wachstumssteigernde Maßnahmen. Ja.
Nach wie vor ist ja Europa nicht nur auf der staatlichen Seite, Stichwort Reformunfähigkeit, sondern eben auch auf der betriebswirtschaftlichen Seite, Stichwort Digitalisierung, große Tech-Konzerne, eigentlich nicht vergleichbar mit den USA. Wir haben kein Google-vergleichbares Unternehmen. Wir haben nichts, was Nvidia entgegenzusetzen wäre. Wird sich das nochmal ändern lassen eigentlich? Hilft hier Investorenvertrauen, dass hier noch was entstehen kann, was mit dem, was wir in Kalifornien, im Silicon Valley sehen, mithalten könnte?
Ja, also ich würde da auf der Frage, wo ist Innovation, deutlich positiver auf Europa blicken, weil wir ja unheimlich viele Anwendungen der Technologie haben, die durchaus weltweit hohe Relevanz haben. Ja, ich meine, wenn man sieht, wer baut die Maschinen, die in die Fabriken der Unternehmen gehen, die Sie genannt haben, da ist viel niederländische und deutsche Technologie dahinter. Stichwort NVIDIA, gehen Sie mal in Chipfabriken, die die GPUs für NVIDIA konstruieren. Die stehen zum sehr großen Teil in Taiwan, aber auch in Arizona. Die Maschinen, die diese Chips bauen, kommen aus einer Kombination aus der Nähe von Eindhoven, aus der Nähe von Stuttgart, Ditzingen und aus Oberkochen, weil das Triumvirat ASML, Trumpf und Zeiss die Technologie baut, die es NVIDIA und anderen erlaubt, Chips in der Qualität herzustellen, die sie herstellen. Also von daher ist die Arbeitsteilung, die in diese Wertschöpfung reingeht, natürlich schon eine etwas andere, als wenn man nur auf das Endprodukt guckt.
Das heißt, wir sind zu stark möglicherweise fokussiert in der öffentlichen Betrachtung auch auf Consumer Brands, auf Apple und andere Marken, Google, Alphabet, Meta, Facebook und alles, was sozusagen, was wir wirklich sehen auf der Benutzeroberfläche des Handys, was jedes Schulkind sehen kann. Und wenn Sie sagen Zeiss und anderes, das sehen wir nicht, aber das ist sozusagen Maschinen- und Anlagenbau auf modern.
Ja, also ich meine, das ist ja eine positive Entwicklung, dass viel der Technologie und des Know-hows, das in diese ganze Wertschöpfung reingeht, auch aus Europa stammt. Also das ist ja tatsächlich teilweise weniger gesehen. Und dann auf der anderen Seite ist es ja so, ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen von Jeffrey Ding, der analysiert hat, was sind die wirklich langfristigen Effekte von großen Innovationen in der Geschichte gewesen. Und da hat sich herausgestellt, und das finde ich sehr interessant als Denkansatz, dass es nicht immer so ist, dass derjenige oder das Land, das die Ursprungsinnovation entwickelt hat, immer der langfristige Wachstumsprofiteur ist, sondern diejenigen, die die smartesten Anwendungen finden. Und das ist in Betracht von KI und Chips und so weiter ja auch eine interessante Überlegung, dass gerade auf der Anwendungsseite sich ja auch in Europa sehr interessante Geschäftsmodelle entwickeln, wie KI angewendet wird.
Das heißt, dieses Inkrementelle, was man der deutschen Industrie nachsagt, ihr erfindet nicht so toll, aber ihr baut die Sachen ein und dann entwickelt ihr es fort. Das wäre dann in diesem Bild, in dieser Betrachtungsweise geradezu fast ein Vorteil, jedenfalls kein Nachteil mehr.
Jedenfalls kein Nachteil, aber, und das ist das große Aber, wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen schaffen dafür. Und da ist es natürlich so, dass im Moment von den Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz, um mal ein Beispiel zu nennen, sowohl die großen Sprunginnovationen in den USA vorherrschen, aber auch die Entwicklung dann aus regulatorischen Gründen oft nicht mehr in Europa stattfindet, weil die ganzen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, um KI umzusetzen, anzuwenden, zu implementieren, als wesentlich restriktiver in Europa wahrgenommen werden als in USA und Asien. Und zwar so restriktiv, dass die Kombination aus allen Regelungen und Vorschriften, die wir dafür haben, das gibt es ja nicht nur den berühmten AI Act, sondern auch die Datenschutzgrundverordnung, den Digital Services Act, Digital Markets Act, in der Kombination als fast prohibitiv wahrgenommen werden, um Anwendungen zu entwickeln.
Das wäre aber dann ja geradezu der dritte Reservetank neben den beiden, die wir hatten, Binnenmarkt und Freihandelsabkommen, hier die Entfesselung von Produktivkräften im eigenen Land.
Wobei auch da würde ich sagen, das hängt zusammen mit dem Binnenmarktthema. Komme ich wieder zurück auf den sogenannten Draghi-Report, weil auch der Absatz und das Kapitel über KI und Anwendungen und Entwicklungen auch sehr intensiv da vorgestellt werden. Also wir haben ja eigentlich einen Masterplan, den müssen wir nur umsetzen.
Das heißt, die Stimmung des Kapitalmarktes in einem Satz, Herr Kukies.
Vorsichtig optimistisch.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Wir haben noch mehr besprochen, auch über die schwarz-rote Schuldenpolitik und was SPD und Union jetzt eigentlich angehen müssten, um Wirtschaftswachstum zu entfesseln. Das ganze Gespräch, wie gesagt, am Samstag auf thepioneer.de. Wer mitreden möchte, würde ich sagen, sollte Jörg Kukies aufmerksam zuhören. Die Pioneer Band ist dabei, wenn wir am kommenden Montag im Berliner Theater des Westens die Bühne betreten. Wir, das sind Chelsea Speaker, Jörg Thaddäus, Alef Doğan, Diana Kinnert, Carina Mössbauer und ich werde wohl auch dabei sein. Ein paar Gäste bringen wir mit, zum Beispiel Professor Lars Feld, den Ökonomen oder auch die ehemalige First Lady Bettina Wulff. Celebrating Democracy ist unser Motto. 120 Minuten Journalismus live. Ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeischauen am Montag, den 15. September im Theater des Westens. Alle Infos in den Shownotes. 1200 Tickets sind übrigens schon verkauft. 80 noch frei. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen alle über den spannendsten Börsengang der Woche. Klarna heißt die Firma, Buy Now, Pay Later ist das Motto. Klarna hat sein IPO gefeiert. Und Anne Schwedt in New York, einen schönen guten Morgen. Sag uns, Anne, wie lief dieser Tag?
Hallo Gabor. Ja, Klarna hat direkt mal mit einem Ausrufezeichen in New York gestartet. Die Aktie von dem Fintech-Unternehmen startete mit einem Kursplus von zeitweise über 30%. Zum Schluss stand da noch ein Plus von 15%. Damit war es einer der größten und erfolgreichsten Börsengänge des Jahres und der größte eines europäischen Fintechs seit Spotify im Jahr 2018. Insgesamt konnte Klarna rund 1,37 Milliarden Dollar frisches Kapital einsammeln. Die Firma wird damit an der Wall Street jetzt mit rund 17,5 bis 19,7 Milliarden Dollar bewertet. Das Börsendebüt sendet auch ein klares Signal. Die Investoren am US-Markt setzen wieder verstärkt auf Zukunftstechnologien im Finanzsektor. Und Klarna gilt als Vorreiter im aufstrebenden Buy-Now-Pay-Later-Geschäft. Der Börsengang zeigte, wie stark die Nachfrage in dem Bereich ist. Nochmal kurz für den Hintergrund. Klarna verarbeitet weltweit mit über 110 Millionen Kunden Zahlungs- und Ratenlösungen für E-Commerce-Anbieter und meldet weiter ein starkes Wachstum bei Umsätzen und Partnerschaften, zum Beispiel mit Walmart und Hunderttausenden von Händlern. Die Börse feiert die Mischung aus Innovation, Wachstum und internationaler Expansion. Also man kann sagen, das Klarna IPO war in voller Erfolg, starke Kursgewinne, neue Zuversicht am IPO-Markt und das Unternehmen hat sich an der Wall Street direkt mal einen Namen gemacht, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Was dieses außergewöhnliche Künstlerleben von David Bowie für einen gigantischen Fundus an spannenden Dingen hinterlassen hat. Es war aber auch wirklich ein wilder Ritt, dieses Leben von David Bowie. 26 Alben, 150 Millionen verkaufte Tonträger und einer, der niemals langweilig oder auch nur mittelmäßig war. Einer, der mit neuen Kostümen, mit neuen Sounds, Genres, Bühnenfiguren erst Großbritannien, das war in den 70ern, aufmischte und danach die ganze Welt. Einer, der nicht nur sang und Songs schrieb, sondern Mode und Bilder malte, der gestaltete, designte, erschuf. Tja, eine Explosion der Kreativität.
I think everything that I've written comes generally from the heart. I think I often play around with different concepts and ways of putting songs together or putting shows together. But the initial thrust of anything that I do comes from a need to do it.
Dieses Leben wird jetzt in aller Ausführlichkeit gewürdigt. Und zwar in London im neu eröffneten David Bowie Center als Teil des Victoria and Albert Museums. Sage und schreibe, 90.000 Ausstellungsstücke hat das Museum in petto. Skizzen für seine Albumcover, seine extravaganten Anzüge, rote Korsagen mit Federn, Masken von seinem Gesicht, eine japanische Zither, Pläne für ein geheimes Musical, Filmideen und natürlich die Kunstfigur Major Tom. Damals waren wir alle Helden. Helden für einen Tag. Oh, we can be heroes. Just for one day. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen Tag, trotz alledem. Morgen hören Sie an dieser Stelle Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.